HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Willkommen zu einer neuen Folge des HMS-Podcasts. Hier sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus unserem Netzwerk über ihren Karriereweg, ihre Erfahrungen während des Studiums und die Frage, wie sich die Medienbranche gerade eigentlich verändert. Ich bin Mireille Kerbert und ich freue mich, euch heute durch die Folge zu begleiten. Heute zu Gast ist Paul Haase. Paul hat 2017 den Master in Digital Journalism an der Hamburg Media School abgeschlossen und schon früh an Themen gearbeitet, die die Medienwelt bis heute prägen. Und zwar Plattform, Community und digitale Strategie. Sein Weg führte ihn von Xing News über Voca und Opinary bis hin zu Meta, wo er mit Medienhäusern, Creatern und Sportorganisationen in ganz Zentraleuropa zusammengearbeitet hat. Heute ist er selbstständig und berät Unternehmen und Medienmarken rund um Strategie, Wachstum und digitale Kommunikation. Mit Paul sprechen wir heute darüber, wie sein Weg nach dem Bachelor überhaupt in Richtung Medien ging, warum er sich damals bewusst für einen berufsbegleitenden Master entschieden hat und wie ihn die Zeit in der HMS geprägt hat. Außerdem wollen wir darüber sprechen, wie sich die Medienbranche in den letzten Jahren verändert hat und welche Skills junge Medienschaffende heute wirklich brauchen. Paul, schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie fühlt es sich an, wieder heute in den Räumlichkeiten zu sein von der HMS?
Ach, ist wirklich schön. Ich bin ja immer gerne hier, verbinde eigentlich wirklich gute Erinnerungen mit der HMS insgesamt und habe auch aktuell wieder ein Projekt hier an der HMS. Von daher bin ich sowieso ab und zu mal hier.
Ja, richtig toll. Dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Und zwar ganz am Anfang. Du hast im Bachelor Germanistik und Politikwissenschaften studiert. Warum war für dich dann genau klar, dass du mal in die Medienbranche möchtest?
Ach, ehrlich gesagt war das für mich schon vorher klar. Also ich habe auch schon vor meinem Bachelorstudium journalistisch meine ersten Schritte gemacht. Ich habe in Hannover bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gearbeitet, mal ein bisschen Printluft geschnuppert im Sportressort und auch dann teilweise in der Online-Redaktion mitgearbeitet, frei von der HAZ. Habe damals noch Bilderstrecken konzipiert, weil es darum ging, möglichst viele Klicks auf den Webseiten zu erzeugen. Und das Studium der Germanistik habe ich gewählt, weil mir Sprache und Literatur im Grunde immer schon Spaß gemacht haben und Spaß gebracht haben. Ich wusste aber, dass ich danach irgendwie irgendwas mit Medien und Journalismus machen will, weil ich immer dann auch fand, das ist einfach gibt mir das selber einen guten Purpose irgendwie. Ich finde, Journalismus ist ein ganz relevanter Teil der Gesellschaft. Und da wollte und will ich gerne helfen, das zu festigen.
Ja, okay, verstehe. Und nochmal davor zurück. Wie kamst du überhaupt an die Stelle bei der Zeitung? Also wie hat sich das ergeben?
Das ist eine gute Frage. Das waren damals ganz früh habe ich mich während der Schulzeit schon auf Praktika dort beworben und habe dann diese Standardpflicht-Schulpraktika auch bei der HAZ gemacht und bin dann in Kontakt geblieben, habe den Kontakt irgendwie gehalten, also schon früh Networking gemacht und das hat sich dann zum Schluss ausgezahlt. Also das waren keine festen Positionen, waren immer so kurze freie Mitarbeiten, hat mir aber viel Spaß gemacht und so konnte ich einfach früh schon mal ein bisschen Medienluft schnuppern und ja, mich da so verorten. Hat nicht unbedingt dazu geführt, dass ich weiterhin gerne schreibend journalistisch tätig werden wollte, aber hat auf jeden Fall dazu geführt, schon mal erste Erfahrungen zu sammeln.
War das für dich schon immer so ein Traum, so Journalist zu werden, schon als kleines Kind?
Nee, würde ich nicht sagen. Ich wusste einfach generell eher, dass mir irgendwas mit Sprache so insgesamt gefällt. Dafür hatte ich schon immer eine Leidenschaft. Das hätte auch in Richtung Autor oder sowas gehen können, aber ja, irgendwie, also Autor finde ich noch einen schwierigeren Job-Einstieg, weil da muss man auch dann irgendwann mal was abliefern. In den Medien ging es dann etwas schneller, bin dann aber doch ein bisschen mehr an die Tech-Schnittstelle gewandert, so im Laufe meiner Karriere, weil ein bisschen Geld wollte ich dann auch verdienen.
Ja, voll fair. Und du standst ja dann nach deinem Bachelor vor der Frage, nochmal weiter studieren oder weiter arbeiten. Und du hast ja dann so einen Zwischenweg gewählt, sagen wir mal so. Wie kam es dazu?
Also ich habe während meines Bachelors auch schon für das Hamburg Magazin gearbeitet. Also war immer irgendwie parallel arbeitend und studierend. Das hat mir also ich war da immer ehrgeizig und es hat mir irgendwie immer Spaß gebracht, so Praxis und Theorie zu verbinden. Ich habe dann bei Xing zum Ende meines Bachelorstudiums oder zur Mitte meines Bachelorstudiums angefangen, in einer Teilzeitposition mit 20 Stunden in der Woche. Und das hat mir gut gefallen. Bei Xing News war dann auch so einer der ersten Mitarbeitenden und konnte die Nachrichtenkuration mit aufbauen, konnte die ganzen Newsletter-Themen mit aufbauen. Und habe dann das HMS-Studium entdeckt, fand das irgendwie für mich einen sinnvollen Schritt, nochmal tiefer so in den Bereich Digitaljournalismus zu gehen und nochmal eine formalere Ausbildung in dem Bereich zu absolvieren. Und habe das dann so als Paket quasi in meinem Team meiner Chefin gepitcht. Und das kam ganz gut an und habe dann quasi das HMS-Studium als Stipendium und eine Teilzeit, also 80% feste Position in dem Team bekommen.
Oh wow, das ist aber ein ziemlich großer Step eigentlich für so eine junge Person damals. Und wie genau kamst du denn da auf die HMS?
Ich wollte gern was machen, was irgendwie lokal in Hamburg verankert ist. Das war das eine. Plus, ich hatte Lust auf viel Praxis und viel, also ich hatte das Gefühl, dass das HMS, Journalismusstudium mir da viele Einblicke in viele Unternehmen, aber auch viele unterschiedliche Strategien ermöglicht. Das zieht sich am Ende auch so ein bisschen durch meine Karriere und durch meine Position, die ich gemacht habe, dass ich immer in so Positionen war, wo ich mit besonders vielen Unternehmen oder Teams zusammenarbeiten durfte und darf. Und an der HMS war da eine schöne Verbindung, einfach zwischen genau diesem Punkt möglichst viel und Diverses lernen zu können und das auch gleichzeitig irgendwie in der Praxis anzuwenden. Und da hatte ich das Gefühl, dass mir das da gut geboten wird.
Und bist du da mit gewissen Erwartungen reingestartet? Und was waren deine Erwartungen damals an die HMS?
Ja, also meine Erwartungen waren auf jeden Fall, dass es fortschrittliche Themen aus der Medienwelt sind, die wir da diskutieren, zu denen ich was lernen kann. Das ist so das eine. Das andere ist ganz klar, ich wollte gern mein Netzwerk weiter ausbauen und da habe ich die HMS auch als starken Partner sozusagen an der Stelle wahrgenommen mit irgendwie starken DozentInnen. Und zu vielen habe ich heute noch Kontakt und teilweise arbeiten wir zusammen, teilweise sind wir nur so lose im Austausch. Jetzt gerade in Perugia habe ich wieder Menschen aus meinem Studium getroffen. Auch jetzt in der Zeit als freier Berater hat mich vor kurzem ein Studienkollege engagiert aus dem HMS-Studium für einen Workshop. Also das ist auf jeden Fall ein starkes Netzwerk, was bis heute irgendwie anhält und das war eine Erwartung, die ich hatte und die hat sich total erfüllt, würde ich sagen.
Mega, mega gut. Das wäre tatsächlich auch die nächste Frage, ob du damals schon aktiv mit dem Netzwerkgedanken reingegangen bist, aber es hört sich ja schon stark danach an. Hattest du auch so ein bisschen so einen Karriere-Hintergedanken dabei, dass es dir viel weiterhilft oder war es eher so ein bisschen, ich möchte noch ein bisschen was lernen und ein gutes Netzwerk aufbauen?
Ich würde sagen, vorrangig das, was du gerade genannt hast, in Richtung Weiterbildung und Netzwerk, nachgelagert Karriere ja, aber weil es mir natürlich nochmal innerhalb meines Lebenslaufs eine formale Credibility auf dem Thema Journalismus gegeben hat, durch dann faktisches Studium in die Richtung. Ich wusste eigentlich früh, dass ein Volontariat nicht so der richtige Einstieg für mich ist, weil ich bis heute finde, dass das oft meistens schlecht bezahlt ist und einfach mir nicht so die Vielfalt geboten hätte, die mir dann irgendwie das Studium so bereitgestellt hat. Und von daher, genau.
Okay, verstehe. Um ein bisschen die Brücke zu spannen zum HMS-Alltag. Also wie kann man sich denn so ein berufsbegleitendes Studium vorstellen? Wie würdest du sagen, sah dein Alltag aus? So, das ist ja die 80%-Stelle und dann hattest du noch Uni. Wie war das vereinbar?
Also ich habe meistens von Montag bis Donnerstag Vollzeit gearbeitet und dann Freitag, Samstag, Sonntag teilweise waren dann Unitage, so mehr oder weniger alle 2 bis 3 Wochen. Und im Grunde bestand mein Alltag eigentlich daraus, quasi Arbeit und Studium irgendwie gut unter einen Hut zu bekommen, was gar nicht immer so einfach war. Ich konnte viele der Projekte, die ich an der HMS gemacht habe, auch mit meinem Arbeitsalltag irgendwie gut verbinden und habe teilweise geforscht zu Themen, die wir damals bei Xing News irgendwie auch vorangetrieben haben, was dann ganz gut war. Ansonsten habe ich einfach nach der Arbeit abends viel gemacht und am Wochenende. Also genau, klingt nach viel Arbeit, war es auch.
Okay. Und war das auch, würdest du sagen, diese Vereinbarkeit von Studium und Job die größte Herausforderung oder gab es da noch mehr für dich?
Ach, am Ende, ich fand die Herausforderung gar nicht so groß, weil es gab auch Leute in meinem Studiengang, die haben weiterhin Vollzeit gearbeitet und waren gar nicht freigestellt für die Tage, mussten sich Urlaubstage nehmen für die Studientage. Von daher, glaube ich, hatten die noch ein größeres Thema in der Dimension. Nö, ich glaube, an sich war für mich fast die größte Herausforderung, irgendwie zu gucken, dass man die Themen, die ich im Studiengang behandelt habe, dass die zwar einerseits mit meiner Arbeit zu tun haben, aber andererseits noch irgendwie genug über den Tellerrand hinaus gucken, sodass ich da irgendwie auch den neuen Input bekomme, den ich mir gewünscht hatte.
Mhm. Okay, verstehe. Und würdest du sagen, oder gibt es für dich ein einschneidendes Ergebnis aus deiner Zeit hier, an die du dich gerne erinnerst oder die einen besonderen Eindruck hinterlassen hat?
Ich würde sagen, auf jeden Fall die Studienreisen haben für mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, vieler Art. Also ich habe mehrere mitgemacht. Ich war zum einen in Israel, das war unsere Hauptstudienreise, wo wir diverse Startups besucht haben, auch teilweise so Messenger-Apps, die da ansässig waren. Da waren wir auch im Facebook-Büro damals in Tel Aviv. Und wir haben lokale Medienunternehmen besucht und das war für mich zum einen ein cooler Trip, weil ich privat noch gar nicht in Israel war und andererseits das einfach ein sehr spannender, sehr tech-lastiger Medienmarkt ist. Ich war noch bei einer zweiten Studienreise dabei in Skandinavien, wo wir unter anderem Oslo, Kopenhagen besucht haben und verschiedene Medienunternehmen dort. Und das war nochmal ein ebenso spannender Blick auf einfach viel Zukunft und viel Zahlungsbereitschaft in der Bevölkerung für Medieninhalte, die wir so hier, glaube ich, in Deutschland nicht in der Form sehen. Und das hat auf jeden Fall so meinen Blick extrem nach vorne gerichtet. Insgesamt fand ich die Themen an der HMS, das habe ich auch immer Leuten gesagt, die mich danach so gefragt haben, ja, würdest du es empfehlen oder nicht, habe ich gesagt, wenn man das Studium macht, man darf nicht unterschätzen und quasi wieder in seinen Arbeitsalltag in Anführungszeichen zurückgeht, man darf nicht unterschätzen, wie weit vorne die Themen sind, die da behandelt werden, also wie modern und wie quasi an der Spitze der Innovation, weil das, was man im normalen Medienhaus vielleicht so Tag für Tag bearbeitet oder macht, sind nicht alle diese Themen, die da behandelt werden oder sind nicht in der Ausprägung vorhanden. Von daher darf man es, glaube ich, auch wenn man danach zurück irgendwie in ein weiteres Berufsleben geht, man darf das einfach nicht unterschätzen, dass man da sehr weit vorne mit dem ganzen Wissen ist.
Richtig schön gesagt. Und nochmal auf die Medienreisen zurückzukommen. Du warst ja auch dieses Jahr dabei, hast du schon mehrfach gesagt, in Perugia. Wie, oder auch generell Skandinavien, warst du ja auch freiwillig, sage ich jetzt mal so, dabei. Wie kommt es dazu, dass du immer wieder an solchen Trips teilnimmst? Ist es so die Atmosphäre, die da herrscht oder auch die, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, die Unternehmen, die man dann dort besucht?
Also dieses Jahr in Perugia war ich tatsächlich nur Kamingesprächgast, eingeladen von Christopher Buschow. Für einen Abend. Ich habe ansonsten war ich privat oder also privat beruflich auf der Konferenz an sich. Bin aber immer wieder gerne irgendwie Teil dieser Veranstaltung, weil ich einfach finde, so das ist ein cooles Angebot. Man kommt relativ schnell in Kontakt mit diversen neuen, vor allem Medienunternehmen oder auch Persönlichkeiten aus der Branche. Erfährt irgendwie spannende Insights und ich finde einfach die Gemeinschaft irgendwie nett, so aus den HMS-Menschen. Das macht immer Spaß und von daher, wenn ich die Chance kriege, bin ich immer gern dabei.
Das glaube ich dir. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt stattgefunden hat, aber ich hatte auf LinkedIn gesehen, dass du so ein Paddle-Turnier in Perugia veranstalten wolltest. Hat das jetzt am Ende eigentlich stattgefunden?
Nee, leider nicht. Ich spiele so leidenschaftlich gern Paddle-Spiele, aber ich habe das Gefühl, die Hardcore-JournalistInnenwelt ist noch nicht bereit für Paddle. Ich habe das schon mal hier in Hamburg so ein bisschen mehr mit einer marketinglastigeren oder kommunikationslastigeren Runde versucht. Das hat besser geklappt. Da haben wir ein Afterwork-Event, also ein Paddle-Afterwork-Event gemacht, in der Core-JournalistInnen-Welt in Perugia hat das leider nicht funktioniert. Da gab es nicht genug Interesse.
Oh, schade. Ja, next time. Ja. Der nächsten Medienreise vielleicht.
Ich bleib dran. Ich gebe da nicht auf.
So, dann nochmal zurück zu Xing News. Während du an der HMS angefangen hast, warst du ja bei Xing News. Wie bist du da in die Stelle gekommen? Weil es ist ja keine reine, also Xing ist ja eigentlich kein reines JournalistInnen-Unternehmen. Wie kam es zu diesem Switch?
Du meinst jetzt zu dem Switch, dass Xing auch News machen wollte?
Genau, also wie bist du überhaupt zu Xing gegangen? Weil eigentlich hat es ja nichts für Journalisten am Anfang gehabt, bevor Xing News aufgebaut wurde.
Genau, also ich bin quasi gekommen mit dem Aufbau von News. Das heißt, das eine ging mit dem anderen einher. Damals war es noch ein sehr kleines Thema. Xing wollte versuchen, für sich als Plattform die Aktivität zu steigern und hat gesehen, dass das News-Thema oder das Content-Thema eines ist, was das für die Plattform erfüllen kann. Und da gibt es ja auch andere Plattformen, wie LinkedIn beispielsweise, die das dann irgendwie ein paar Jahre später für sich auch entdeckt haben. Und mit Aufbau dieses Themas, das fand ich so spannend, dass ich irgendwie dachte, so, da will ich gerne Teil von sein. Das hat mir auch ein Arbeitsumfeld ermöglicht, wo ich eigentlich nach wie vor immer noch jederzeit gerne wieder arbeiten würde, nämlich so in der insgesamt new workigen Tech-Welt. Das finde ich sind einfach Arbeitgeber, so insgesamt, die mir im Vergleich zu einem klassischeren Verlagshaus nochmal spannende Perspektiven bieten und ein sehr gutes Arbeitsumfeld, wie ich finde.
Mhm. Und was genau hat es denn da so besonders gemacht? Einfach, dass man viel Freiheit hatte in der Gestaltung von neuen Maßnahmen zum Beispiel oder auch Flexibilität?
Ja, also im Grunde all das, was du gesagt hast. Damals war die Firma im krassen Wachstum und das waren richtig gute Zeiten. Wir haben ein richtig starkes Team damals aufbauen können und haben viel zusammen gearbeitet, aber auch viel zusammen gefeiert und viele Projekte einfach mit, also besonders viel Spaß gemacht. Und das fand ich super, da war ich gerne Teil davon. Und insgesamt so die New Work-Arbeitskultur, finde ich, ist eine, die von der sich, auch wenn es teilweise heißt, die ist schon wieder überholt und viele Firmen berufen ihre Mitarbeitenden jetzt wieder ins Büro zurück und die Zeit von Remote-Arbeit und so weiter ist eher vorbei. Ich bin nach wie vor ein Freund davon, bin nach wie vor ein Freund von New Work-Prinzipien, finde, das schafft einfach ein gutes Umfeld, wo sich Mitarbeitende auch entfalten können und Dinge vorantreiben können mit viel Eigeninitiative und das war damals bei Xing News genauso.
Okay, verstehe. Ja, es klingt eigentlich auch nach einem super fortschrittlichen Unternehmen für Total. Die Zeit damals. Es war ja so 2017 rum, 18?
Ungefähr, ja.
Ja. Und du hast ja dann nicht nur im typischen Journalismus gearbeitet, sondern auch so Audience Development. Was hat dich denn damals so gefesselt? Du hast ja schon immer gesagt, oh, Journalismus möchtest du weiterdenken, weiterbringen, weil es ist wichtig, aber so Audience Development. Mhm. Warum?
Also mit Hinblick auf die teilweise gängige Definition, dass Audience Development auch so ein SEO-Search-Engine-Teil mit einschließt, das war es damals nicht, sondern es ging einfach insgesamt darum, sich Strategien und Methoden, Taktiken zu überlegen, wie die Inhalte, die man so produziert oder die man kuratiert, wie damals bei Xing News, wie die auch gelesen und konsumiert werden. Und das, finde ich, ist eine nach wie vor grundsätzliche Herausforderung im Journalismus insgesamt oder für Content-Produzierende, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, nicht nur zu senden und Inhalte zu produzieren, sondern auch Strategien entwickelt, wie diese Inhalte dann zur eigenen Community gelangen und wie die Inhalte dann irgendwie Mehrwert schaffen und am Ende auch wirklich konsumiert werden. Und dass ich mir darüber früher Gedanken machen durfte bei Xing News, fand ich super. Dass ein Teil davon war zum Beispiel der Aufbau von Social Media. Also wir sind dann mit der Aggregatorenmarke quasi Xing News, die im weitesten Sinne zunächst einmal erst nur Inhalte kuratiert hat von anderen Medien, später dann auch mit einer eigenen Redaktion Inhalte selbst produziert, auch auf Social Media gegangen. Ich habe die Kanäle aufgebaut und da haben wir dann uns eigene Communities aufgebaut und dieses Thema Audience Development einfach nochmal viel stärker auch gelebt. Und das fand ich super. Also das Thema per se, im Prinzip diese ganze Rolle, so wie ich sie bei Xing News damals gemacht habe, die war gar nicht so festgeschrieben, sondern die hat sich sehr stark entwickelt von der wirklich operativen Nachrichtenkuration für Newsletter, für Themenseiten auf der Plattform Xing, dann hin zu Social Media und Partnermanagement von Publishern, die sich quasi mit Inhalten an den Newslettern beteiligt haben. Und da bin ich dann so quasi mitgewachsen in den Tätigkeiten.
Mhm. Was würdest du sagen, rückblickend, welcher Kanal war damals so am schwierigsten zu knacken? Das sind ja nochmal ganz andere Zeiten gewesen als heute.
Also damals fand ich besonders schwierig zu knacken Twitter, weil so das reine Senden von einem Artikel, und im ersten Schritt haben wir damals eher nur Artikel produziert und noch wenig Audio und Video, das kam dann ein bisschen später, fand ich auf Twitter immer schwierig, weil da einfach so ein gewisser, also ich rede jetzt wirklich von der alten Twitter-Zeit, lange vor X und so und lange vor Elon Musk und so weiter, da herrschte immer so ein gewisser Humor, der schwierig war zu treffen. Von daher würde ich sagen, war das damals die größte Herausforderung. Facebook hat im Grunde noch früher ganz gut funktioniert über Linkshares. Also da konnte man relativ plausibel und gut irgendwie Artikel teilen für die Zielgruppen. Und das kam auch ganz gut an. Heutzutage hat sich da natürlich viel einfach komplett geändert und muss man irgendwie ganz anders denken und verstehen.
Verstehe. Und jetzt schlagen wir mal die Brücke zu heute. Was würdest du sagen, ist denn heute der schwierigste Kanal zu knacken?
Ich weiß gar nicht, ob es den schwierigsten Kanal gibt. Ich glaube, vor allem geht es gerade darum, in Medien auch das Mindset zu ändern in mehrere Richtungen. Also zum einen geht es darum, wie ich eben schon so ein bisschen angerissen habe, viel, viel stärker darauf zu gucken, wie schaffe ich mit den Inhalten eigentlich einen Dreh, der auch Mehrwert erzeugt. Auf der einen Seite bei der Community, wie mache ich mir überhaupt als Journalist in Gedanken auch darüber, dass ich nicht nur produzieren muss, sondern dass mein Inhalt auch konsumiert werden muss. Und wo wird er konsumiert und in welcher Situation wird er konsumiert und in welchem Format wird er vielleicht am besten konsumiert. Und nicht zuletzt muss man, glaube ich, die Dynamiken von sozialen Netzwerken verstehen. Und meiner Meinung nach, wenn man sich die Plattformen anguckt, sind die erfolgreichen Accounts weltweit gesehen vorrangig Creator und Influencer. Und Medien müssen, glaube ich, viel stärker, statt nur auf sich zu gucken und zu überlegen, wie oft man im Zeitslot von 9 bis 18 Uhr auf Facebook posten kann, sollte man sich lieber mal überlegen, hey, da draußen gibt es ganz viele erfolgreiche individuelle Creator mit ganz vielen Themen und irgendwas müssen die ja richtig machen, dass sie so erfolgreich sind.
Mhm. Verstehe. Und jetzt haben wir eine weitere Brücke, nochmal chronologisch in deinem Lebenslauf zu bleiben. Jetzt musst du mir kurz helfen, wie man das Unternehmen ausspricht. Vosa?
Ja, Voca. Dahinter steckt der Verein für Journalismus und Medienkritik e.V., der hier in Hamburg ansässig ist.
Ah, nice. Okay, also Voca. Warst du dort auch noch aktiv, parallel zu Xing? Und du hast sehr nah in Innovations- und Zukunftsthemen im Journalismus gearbeitet. Ich sehe schon, das passt auf jeden Fall. Warum damals das noch parallel on top? Du hattest ja eigentlich genug zu tun die ganze Zeit.
Im Grunde ja. Ich habe mich nicht gelangweilt, aber ich war schon immer jemand, der einfach Bock hatte auf irgendwie viel zu tun und viele spannende Sachen. Und wenn man mich mal anzündet für ein Thema, dann laufe ich da auch ganz gut los. Mit Voca zusammen habe ich damals mit einem Co-Organisator, der bis heute ein sehr guter Freund von mir ist, und auch mit Studienkollege, übrigens aus meinem Studiengang, Daniel Moosbrucker, die Voca Innovation Days beim Spiegel organisiert. Das war damals eine Zukunftskonferenz oder eine Konferenz für die Zukunft der Medien- und Newsbranche. Und das hat viel Spaß gemacht, da so um die 150, 200 Menschen aus dem gesamten Dachraum zusammenzubringen. aktuelle Themen zu diskutieren, Herausforderungen zu diskutieren und zu gucken, wie man vielleicht zu neuen Lösungen kommt.
Okay. Und würdest du sagen, dass es damals Themen gab, die dort schon relevant waren und die heute auch noch relevant sind? Und wenn ja, welche?
Ja, auf jeden Fall. Also alles rund um digitale Transformation von Verlagen und Medienunternehmen ist war und ist hochrelevant. Vor allem das Thema Geschäftsmodelle, das hat uns damals schon beschäftigt und ist nach wie vor, glaube ich, sozusagen im Großen noch etwas ungeknackt in der Medienbranche. Es gibt Ansätze, dass man seine Erlösströme heutzutage viel mehr, ja, zum einen ins Digitale verlagert, das ist irgendwie klar, aber zum anderen diversifiziert. Das ist so das andere, aber nach dem Heiligen Gral suchen alle immer noch. Die Frage ist, ob es den wirklich gibt oder ob es am Ende auf so eine Aufsplittung von unterschiedlichsten Revenue Streams hinausläuft. Das hat uns damals beschäftigt. Und insgesamt überhaupt, wie man Räume schafft, in denen ehrlicher Austausch stattfindet, zum einen, und in denen dann irgendwie Lösungen auch entwickelt werden. Auch das war damals ein Thema und halte ich heute nach wie vor für ein relevantes Thema.
Okay, so, das nächste Unternehmen, was ich noch nicht so ganz wusste, wie ich es ausspreche, Opinary?
Fast Opinary, aber ich glaube, auch da gibt es verschiedene Varianten.
Okay, sehr gut. Danach kam der Wechsel zu Opinary. Dort warst du als Head of Newsroom Partnerships im Dachraum tätig. Warum der Schritt und warum das Unternehmen danach?
Opinary war damals ein Startup in Berlin, ist jetzt ja, weiß ich gar nicht, ob man es als Scale-Up mittlerweile bezeichnen würde. Jedenfalls wollte ich gerne nach meiner Tätigkeit bei Xing News, hatte ich einfach Lust, nochmal auf ein anderes Umfeld, auf ein noch schnelleres Umfeld, auf superschnelle Entscheidungswege. Und vor allem hat mir das Tool oder das Produkt der Firma sehr zugesagt, also Opinary, macht ja diese kleinen Umfragetools, die man in Online-Artikeln findet, wo man beispielsweise so eine Nadel hat. Also beim Spiegel gab es das damals oder bei Focus Online, wo man dann, weiß ich nicht, wenn sonntags der Tatort lief, konnte abgestimmt werden. Wie hat Ihnen der Tatort gefallen? Super gut, super schlecht. Dann konnte man als LeserInnen abstimmen und sah dann, wie alle anderen LeserInnen dieses Artikels den Tatort fanden. Und das fand ich eine schöne, super leichtgewichtige Möglichkeit, für Online-Medien mit LeserInnen in Kontakt zu treten und Meinung zu generieren und das Thema Engagement anzugehen, wo ich schon immer fand, dass einfach Online-Artikel und wenn sie keine Kommentarfunktion und keine Forenfunktion oder sonstiges hatten, ja, sind im Grunde Einbahnstraße, ich sende und die Leserin darf empfangen. Und das fand ich eine schöne Methode, wie man sich beteiligen konnte. Und gleichzeitig hat es einen zusätzlichen Erlösstrom für die Medien dargestellt, weil nach den Umfragen dann Anzeigen ausgespielt wurden, wo es dann ein Revenue-Share-Modell gab, an dem die Medien beteiligt wurden.
Okay, verstehe. Und dann von einem kleinen Startup, oder wie viele wartet ihr eigentlich?
Ja, wir waren, glaube ich, so um die 40, 50 Leute. Also es war fast dann so ein mittelgroßes Startup.
Ja, also klein ist ein bisschen übertrieben. Ja. Dann ging es aber zu einem richtig fetten Unternehmen. Und dann kam es zu Meta. Und das war ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, würde ich mal sagen. Einfach auch von der Größe und wahrscheinlich von Entscheidungen, wie schnell und oder wie langsam sie getroffen werden. Wie kamst du dann doch zu dem Schritt, du möchtest wieder in ein großes Unternehmen? Und warum Meta damals?
Also ich glaube, das war schon immer eins meiner Karriereziele, für eine der großen und vor allem relevanten Plattformen zu arbeiten. Damals noch Facebook. Ich kannte jemanden aus dem News Partnerships Team, der bereits dort gearbeitet hat, einfach aus der Branche und aus meinem Netzwerk heraus. Und wir hatten über die Stelle gesprochen. Und schlussendlich habe ich mich ganz normal beworben, zwar über eine Empfehlung dieses Kollegen, aber ganz normal beworben, bin dann durch, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ich glaube 7, vielleicht 8 Interviews, Bewerbungsgespräche gegangen, unterschiedlicher Art, vom Hiring Manager bis fachlichen Interviews, bis Problemen und wie ich sie gelöst habe, Gesprächen. Und habe dann das Angebot bekommen und dann in Hamburg die Stelle angetreten.
Ja, verrückt. Ganz andere Hausnummer nochmal. Und dann hast du dort ja nicht nur mit Creatoren gearbeitet, sondern auch mit Medienhäusern, Sportorganisationen, ganz eher mehr. Spricht man das so richtig aus?
Ja, genau. Also hauptsächlich so in Richtung Zentraleuropa, so hieß es bei uns bei Meta. Das ist so der Dachraum und der Benelux-Raum. Es gab vereinzelt immer mal wieder Projekte, die auch weit darüber hinausgingen, teilweise auch mit globalen Partnern waren. Eins meiner größeren Sportprojekte zuletzt war Olympia in Paris, wo ich für Meta global die Produktpartnerschaften verantwortet und geleitet habe. Das war auch für die Firma ganz spannend, weil da ich als Vertreter aus dem deutschen Team dann mit den ProduktkollegInnen aus dem Silicon Valley viel zusammengearbeitet habe und die mich auch immer gefragt haben, ach, du sitzt gar nicht in New York, und ich so, nee, in Hamburg, in Deutschland, und das war sehr spannend, ja.
Gab es eigentlich auch mal eine Begegnung mit Mark Zuckerberg oder ist das ausgeblieben?
Lustigerweise habe ich den nie getroffen. Wir sind einmal in einem Gebäude sozusagen, als ich im Silicon Valley war, in Ferne aneinander vorbeigelaufen, aber abgesehen von den wöchentlichen virtuellen Q&As, die es mit ihm gab, habe ich ihn nicht persönlich getroffen, nein. Und er hat auch nicht bei mir angerufen, wenn er irgendwelche Features oder neue Plattformen releasen wollte.
Ja, Mist.
Ja, komisch.
Wirklich. Aber Silicon Valley, du hast gerade angesprochen, wie kann man sich da die Arbeitsatmosphäre vorstellen? Das ist doch wahrscheinlich verrückt, oder?
Also es ist sehr spannend. Die Firma dort hat erstmal einen riesen Campus, und ein Campus bedeutet dann, da ist im Grunde Bürogebäude eigentlich so das Mindeste, was vorhanden ist. Du hast dann neben Fitnessstudio, Fahrradreparaturshop, diversen Restaurants und Kantinen, wo du kostenfrei essen kannst, irgendwelchen Freizeiträumen, wo du PlayStation spielen kannst oder, keine Ahnung, irgendwie deine abendliche Feierabendzeit verbringen kannst. Alles Mögliche, was man sich so vorstellt. So spannend und aufregend das klingt, das ist immer, glaube ich, besonders cool, wenn man auch nicht jeden Tag das hat. Irgendwann wird es zur Normalität. Was mich insgesamt überrascht hat bei meinem Besuch dort, war, wie arbeitsreich trotzdem die Atmosphäre ist. Also am Ende hat man natürlich nicht zwingend weniger zu tun, nur weil man da arbeitet und die ganzen Freizeitmöglichkeiten hat, sondern du hast genauso deine Projekte und genauso deine Themen, an denen du arbeitest und die du voranbringen willst. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine sehr arbeitsreiche und fokussierte Atmosphäre, würde ich sagen.
Und wie oft warst du dann da vor Ort?
Ich war einmal da, glücklicherweise in meinen 5 Jahren, was mich sehr gefreut hat. Als ich angefangen habe bei damals noch Facebook, war genau die Corona-Zeit. Das heißt, in den Corona-Jahren war auch das Reisen insgesamt für die Firma etwas restriktiver.
Ja, verstehe. Und hättest du dir auch vorstellen können, ab einem bestimmten Punkt vor Ort zu leben?
In Kalifornien oder in, ja. Nee, ich glaube nicht. Dann schon eher in New York. Das hat mich irgendwie mehr gereizt, als ich da war. Einfach, weil mir die Stadt auch noch ein bisschen besser gefallen hat. Der Campus, wo sich die, oder die ganzen Campus, wo sich die Tech-Firmen eigentlich befinden im Silicon Valley, sind eher etwas abgeschieden in kleineren Städten oder Orten. San Francisco ist dann so als nächstes, als möglicher Wohnort da. Das wäre für mich, einfach weil ich mit San Francisco nicht so warm geworden bin, nicht so das Richtige gewesen.
Ja, okay, ich verstehe. Und jetzt nochmal zur Arbeit zurück bei damals Facebook, heute Meta. Wie verändert sich denn die Perspektive, wenn man auf einmal auf der anderen Seite sitzt und eigentlich schaut, auf der Plattformseite, wie das alles funktionieren kann?
Also erstmal ist es insofern gar nicht so einfach, weil man, weil die ganzen Plattformen, und so war es auch bei uns, für die Branchen, für die sie dann zuständig sind oder mit denen sie Partnerschaften betreiben wollen, jetzt auch nicht unendlich viele Leute einstellen. Das heißt, wir waren auch ein kleines Team. Das heißt, die Anfragen, die so aus dem Markt oder den Märkten und den Ländern kamen, waren natürlich riesig. Das heißt, man musste erstmal überhaupt priorisieren und gucken, okay, an welcher Stelle kann ich denn überhaupt etwas tun? Das ist schon mal das eine, was sich geändert hat, wenn man für so eine große Plattform arbeitet. Auf der anderen Seite muss man hin und wieder auch mit mehr Kritik oder persönlichen Ansichten aus den jeweiligen Medienunternehmen umgehen, die Menschen, die dort arbeiten, vielleicht der Firma gegenüber haben. Ich habe es versucht, damit immer pragmatisch zu halten, weil am Ende, finde ich, müssen beide Parteien da auch immer auf Basis einer Business-Entscheidung diskutieren. Und da hilft es, glaube ich, immer gar nicht so viel, wenn man persönliche Einstellungen oder persönlichen Idealismus da irgendwie davor hängt. Das waren so zwei große Sachen. Und ansonsten fand ich einfach die insgesamt Perspektive, mit besonders vielen Kulturen bei Meta, Arbeitskulturen auch zusammenzuarbeiten aus unterschiedlichsten Ländern, super, super bereichernd. Das ist auch eine Sache, die ich versuche jetzt in meiner Selbstständigkeit weiter betreiben zu können, weil es einfach super viel Spaß macht, mit Menschen aus anderen Ländern und völlig unterschiedlichen Sichtweisen zusammenzuarbeiten. Man konnte relativ schnell erfahren, wo in welchem Medienmarkt irgendwie was gerade abgeht. Und das war auch nochmal eine sehr coole Perspektive, wie unterschiedlich eigentlich die Märkte funktionieren und wo es dann vielleicht doch Gemeinsamkeiten gibt.
Mhm, verstehe. Und in Hamburg, wie viele wartet denn eigentlich bei euch im Team?
Wir waren am Anfang so ungefähr, ja, das müsste ich mal nachrechnen, ich glaube so um die 4-5 Leute.
Oh, das ist ja nicht so viel.
Nee.
Oh, crazy.
Also wir waren eingebettet in ein globales Team, was dann sozusagen viel, viel größer war. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, in Richtung bestimmt um die 100 oder so, aber insgesamt für Zentraleuropa waren es sehr wenige Menschen, ja.
Ja, das klingt wirklich nicht nach so viel. Nee. Und was würdest du sagen, aber war das dann auch schon eine anstrengende Zeit, oder? Weil viel Arbeit wahrscheinlich auf sehr wenige Leute abgewälzt wurde.
Ja, ach, abgewälzt würde ich es gar nicht nennen. Wir konnten schon sehr viel auch Prioritäten anhand des Marktes selber setzen und Projekte vorantreiben. Aber klar, also wie ich gesagt habe, so die unsere aller Postfächer waren voll und es war, ich weiß, dass man immer mal so aus dem Markt auch so viel Kritik gehört hat in Richtung, ja, du antwortest ja gar nicht und so, aber das war weniger Absicht, eher musste ich irgendwie meine eigene Zeit auch gut managen und sozusagen dann entscheiden, auf die 328. E-Mail kann ich dann vielleicht auch nicht mehr antworten, wenn es dann irgendwie spät abends ist. Genau, da musste man einfach selber ein bisschen drauf achten.
Mhm. Du klingst generell, als ob du im Zeitmanagement sehr gut bist. Hast du da Tipps für unsere ZuhörerInnen?
Oh, spannend. Also ich nehme mir Zeitmanagement gar nicht so aktiv vor. Ich bin grundsätzlich entspannter Mensch, deswegen glaube ich, gelingt mir Zeitmanagement ganz gut. Ich glaube, man muss sich gerade in der Arbeitswelt sehr aktiv auch Offline-Zeiten nehmen. Also wenn man sagt, okay, um 19 Uhr habe ich meinen Sportkurs dann und ich muss um 18.30 Uhr entweder von zu Hause aus dem Homeoffice oder aus dem Büro los, dann ist das halt deine Prio für den Abend. So. Und ich glaube, das für sich einzuhalten und genau solcher Art Termine für sich zu priorisieren, halte ich für sehr gesund und halte ich auch für notwendig, damit man am Ende gute Arbeit abliefern kann, weil nur weil man 24/7 irgendwie vor E-Mails und am Computer hängt, heißt das nicht, dass man ganz tolle Arbeit macht, sondern am Ende zählen die Ergebnisse. Und ob die für die eine Person irgendwie zwischen 15 und 15.30 Uhr entstehen oder für die andere Person zwischen 8 und 12 Uhr, finde ich völlig irrelevant. Solange dann sozusagen Timelines und Ergebnis einfach stimmen. Deswegen würde ich immer Mut haben und konsequent sein, wirklich sich seine eigenen Tagesprioritäten irgendwie klar zu haben. Vielleicht auch einen klaren Wochenplan zu haben. Mir hilft es auch immer, so ein bisschen grob festzuzurren für mich, gerade jetzt auch in der Selbstständigkeit, was ich so pro Woche eigentlich machen will, damit man den Fokus nicht verliert. Solche Sachen helfen auch und nicht blind jeden Kalender-Invite, nur weil man ihn irgendwie von rechts und links bekommt, einfach immer annehmen, weil man denkt, ja gut, das muss ich jetzt aber machen, sondern man kann auch mal ablehnen und dann einfach sich um einen neuen Termin kümmern. Also auch das ist völlig in Ordnung und völlig normal.
Ja, es sind auf jeden Fall gute Tipps. Die muss ich auch mal selbst ein bisschen besser umsetzen. Und bei Meta, da hast du ja eben schon gesagt, Olympia war ein großes Projekt. Was waren denn noch so Projekte? Was hast du konkret bei Meta damals gemacht?
Wir haben ganz verschiedene Sachen gemacht. Wir haben zum einen so im Bereich Education verschiedene Programme entwickelt, unter anderem eine Digital News Masterclass, wo wir über 1500 JournalistInnen geschult haben in relevanten digitalen Themen, von wie funktionieren soziale Netzwerke bis zu wie texte ich richtig, wie schaffe ich eigentlich Prozesse innerhalb meines Teams oder meiner Redaktion, um Social-Media-Kanäle richtig zu bedienen. Das war so eins, bis hin dann zu verschiedenen Einzelberatungen mit kleinen und großen Medienunternehmen, mit lokalen und nationalen Medienunternehmen, wo wir uns einfach wo ich mir die Strategie angesehen habe, die Social-Media-Strategie, und dann beraten habe mit Hinblick auf sowas wie sich mal Gedanken zu machen, also auch mal einen Schritt zurückzutreten und mal Gedanken zu machen, was sind eigentlich eure Ziele als Unternehmen, was sind eure Ziele mit den Inhalten, die ihr macht, und was ist da der schlauste Weg, das auch sinnvoll über Social Media zu distribuieren, bis hin zu auch kleineren Einzelberatungen für Social Media Teams, und das mache ich heute auch noch, die einfach selber im Unternehmen, oft wird Social Media immer so mit, ja, die gibt's irgendwie auch, und da gibt's so ein, zwei Menschen, die haben halt irgendwie so die Passwörter für die sozialen Netzwerke, und die werden dann so mitgeschliffen, und die zu empowern und zu ermutigen und auch mit Handwerkszeug am Ende des Tages auszustatten, strategisch zu denken, eine Social Media Strategie zu entwickeln und die dann auch im Haus zu vertreten, sodass am Ende daraus auch richtig ein Business Case wird oder ein Case wird und das auch anerkannt wird. Das war auch Teil der Aufgabe. Und nicht zuletzt einfach Feedback aus den Märkten, aus der Medienbranche, aus der Creator-Welt, aus der Sportbranche zu Meta-Produkten, zu Facebook-Produkten, zu Instagram einzusammeln, mit dem Produktteam zu diskutieren und zu überlegen, welche Lösungen man bauen oder schaffen kann, die man dann auch mit einzelnen Partnern testen konnte.
Okay, und auch damals war ja schon Creator Economy so ein bisschen auf dem Vormarsch. Heute präsenter denn je, ist ja auch häufig in der Diskussion. Würdest du sagen, dass Creator heute Medienhäuser herausfordern oder vielleicht sogar ergänzen können und sich gar nicht in Konkurrenz stehen müssen?
Also eine Konkurrenz, glaube ich, ist es auf keinen Fall, weil es einfach am Ende des Tages machen Medienjournalismus und Creator, wenn jetzt mal News Creator ausklammert, in erster Linie nicht. Und das müssen sie auch gar nicht, ist auch gar nicht ihre Aufgabe. Ich glaube, Ergänzung kann es sein. Wichtig finde ich im ersten Schritt erstmal, und das versuche ich auch immer wieder in meinen Beratungsprojekten unterzubringen und mit den Teams zu diskutieren, dass man Creator zum einen anerkennt für die Logiken, weil sie verstanden haben, wie man Audiences aktiviert, wie man Communities entwickelt, wie man einen Connect schafft zwischen Inhalten, die man selbst erstellt, und Feedback, was man aus der Community bekommt, wie man überhaupt Relevanz erzeugt in sozialen Netzwerken mit Inhalten. Und wenn man das anerkennt und weniger sich so Fragen stellt wie, ja, die arbeiten ja alle gar nicht, was im Übrigen überhaupt nicht stimmt. Also Creator arbeiten genauso hart wie andere Menschen auch. Und wenn man dann als Medienunternehmen, auch das höre ich immer mal wieder, dass es dann darum geht, hey, ja, aber die müssen ja gar nicht auf ihre Markenhoheit achten. Auch das ist nicht richtig, weil auch ein Creator muss natürlich, also die Marke, die ein Creator hat, ist das Heiligste. Also wenn da irgendwie schlechte Stimmung oder ein Shitstorm oder sonstiges entsteht, kann auch so ein Creator schnell mal auf dem Abstellgleis stehen. Also auch darauf müssen Creator achten. Und wenn man das alles anerkennt, glaube ich, können Medien ganz, ganz viel von Influencern und Creatern lernen und Teile dieser Logiken für ihre eigenen Inhalte vielleicht auch anwenden und sich davon inspirieren lassen. Und ich glaube, dann kommen wir mit dem Journalismus schon ein ganzes Stück weiter in der digitalen Welt.
Hast du einen Lieblings-News-Creator, der dir gerade so einfällt?
Habe ich nicht zwingend. Ich finde hier und da die Inhalte von Herrn Anwalt ganz nett für bestimmte Zielgruppen und irgendwie ganz, ganz gut. Ich mag auch Elisabeth Koblitz. Genau, das wären jetzt mal so die zwei, die mir gerade in den Kopf kommen. Konsumiere aber selbst eigentlich eher nur beruflich diese Inhalte, privat. Da ich so viel mit News und Inhalten zu tun habe, gehöre ich teilweise zu den Avoidern.
Ja, absolut verständlich. Und um jetzt nochmal die Meta-Zeit hier abschließen zu können, was ist das größte Learning, was du aus dieser Zeit mitgenommen hast?
Also erstmal, dass auf den Philippinen auch Oktoberfest gefeiert wird. Das habe ich von einem Kollegen von dort gelernt. Das fand ich irgendwie total interessant. Das ist jetzt ein Thema abseits der Medien. Ansonsten insgesamt, dass die Branche, also wenn man gerade auch auf die Medienbranche guckt, nicht an Innovationskraft verlieren darf. Ich nehme im Moment so ein bisschen wahr, dass der Mut und die Lust zur Innovation vor ein paar Jahren noch etwas höher war und im Moment aus meiner Sicht etwas abflacht und ich nehme etwas mehr Sättigung wahr und ich glaube, diese Sättigung kann sich die Branche gerade nicht so gut leisten eigentlich. Und ich wünsche mir wieder mehr Räume und mehr Stimmen und mehr Rollen in der Branche, wo Themen vorangetrieben werden, wo nicht nur Business as usual gemacht wird und wo man die Zukunft dann doch vielleicht eher selbst in die Hand nimmt und gestaltet, statt quasi auszuquetschen, wo man noch quetschen kann.
Okay, das ist ein gutes Schlusswort zur Meta-Zeit. Und dann ging es in deine Selbstständigkeit. Du bist ja jetzt als freier Berater tätig. Warum war das danach der nächste Schritt? Was war der Impuls?
Ja, also für mich war nach den 5 Jahren klar, das ist ein super Kapitel gewesen. Ich hatte aber einfach dann ganz viel Lust auf, ich will selbstständig arbeiten und möchte diese Beratung, die ich zum Schluss sehr viel für Creator gemacht habe und eigentlich hauptamtlich, auch wieder stärker in den Journalismus einbringen. Und das hat mir die Selbstständigkeit ermöglicht. Ich habe nach meiner Meta-Zeit erstmal auch eine kleine berufliche Pause gemacht und ganz viel Leben genossen, was mir sehr gut getan hat. Und habe dann mich selbstständig gemacht. Und ich berate jetzt auf der einen Seite Medienunternehmen, auf der anderen Seite im Bereich Sport, so in Richtung Profiklubs aus der Bundesliga und in Richtung Wirtschaftsunternehmen und EinzelunternehmerInnen, die sichtbarer in den sozialen Netzwerken oder digitaler werden wollen. So im Grunde in 2 bis 3 Themenbereichen. Das eine ist organische Social-Media-Strategie, das andere ist Community-Aufbau und Innovation und das dritte ist so alles rund um Partnerschaften und wie man Partnerschaften als Funktion begreifen kann neben klassischem Sales, weil einfach durch meine bisherigen Rollen ich viel in diesen partnerschaftlichen Funktionen gearbeitet habe. Genau, zu diesen Themen berate ich Unternehmen und hatte da einfach viel Lust drauf, nach einer Zeit auch im Corporate. Meta ist auch einfach ein großes Unternehmen, was auf der einen Seite für seine Größe sehr schnell ist, aber auf der anderen Seite doch hier und da ein paar Entscheidungsschleifen hat, die für die Größe, glaube ich, ganz normal sind. Hatte ich einfach Lust, diese Entscheidung für mich dann auch mal selbst zu treffen und das Ganze zu starten.
Okay, verstehe. Und was würdest du sagen, ist so ein bisschen die größte Challenge, die du als Selbstständiger hast pro Tag? Ist es irgendwie so eine feste Routine? Weil wo ist Freizeit, wo ist noch Arbeit oder womit strugglest du damit am meisten?
Ich würde sagen, die feste Routine ist es nicht. Das ist mir auch in meinen Jobs. Ich hatte immer so Jobs, in denen quasi Vertrauensarbeitszeit galt und wo ich mir meine Zeit frei einteilen konnte. Das heißt, da war ich immer schon ganz gut im Jonglieren von Freizeit und Arbeit und habe das frei gestaltet. Das mache ich jetzt auch. Ich würde sagen, die größten Herausforderungen für mich liegen so in den kleinen Themen, die ich zum Beispiel gar nicht erwartet habe. Anfang des Jahres habe ich mich total mit dem Thema Jahresplanung beschäftigt, weil ich das halt aus meinen festangestellten Jobs so kannte, dass man sich Anfang des Jahres Gedanken macht, okay, ich mache mir jetzt eine Strategie und ich mache mir irgendwie Goals und ich mache mir dann Flight Slides und so, so kannte ich das. Und dann wurde das im Januar, Februar, März alles irgendwie in diversen Runden abgestimmt und mit den Unternehmens- und Teamzielen an- und abgeglichen. Und dann habe ich mich so erstmals im Januar als Selbstständiger gefragt, okay, ja, jetzt mache ich das so mit mir selber und wusste nicht so richtig, wie macht man eigentlich Jahresplanung für einen selbst und muss ich jetzt beruflich und private Planungen trennen oder kann ich das irgendwie zusammenführen, weil man natürlich als Selbstständiger da auch irgendwie einen stärkeren Connect nochmal hat zwischen quasi ja Gewinnen, den man so macht und vielleicht auch, was man an Weiterbildung machen will und so weiter. Also das fand ich herausfordernd. Und last but not least, so die ganzen formalen Themen in Richtung, ja, brauche ich eigentlich einen Steuerberater oder Beraterin? Wie mache ich das mit der Buchhaltung? So diese ganzen Themen fand ich total spannend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind sie auch so ein bisschen so das Nötige, muss man halt machen. Aber sie sind jetzt nicht mein Kerngeschäft. Mein Kerngeschäft ist eigentlich, ich will gerne inhaltlich arbeiten. Ich will mit möglichst vielen verschiedenen Teams arbeiten und in die Strategien reingehen. Und das ist das, was mich mehr reizt, als mich mit Buchhaltung und solchen formalen Themen zu beschäftigen.
Ja, absolut verständlich. Und bei den Medienhäusern oder Creatoren oder Organisationen, die du berätst, gibt es da Probleme, die überall so ein bisschen auftauchen? Oder sind das immer einzelne Sachen, die gar nicht mit den anderen zum Beispiel zu teilen sind?
Also ein Thema, was mir immer wieder begegnet, ist tatsächlich, dass gerade Social Teams oft berichten oder oft mit so einer Problemstellung kommen, dass sie sagen, hey, ich habe jetzt schon so oft zu meiner Chefredakteurin, meinem Chefredakteur oder dem GeschäftsführerInnen gesagt, dass wir mehr Leute brauchen und die sagen immer nein. Und dann ist meine Rückfrage immer so ein bisschen, wie hast du es denn begründet? Und dann kommt meistens nur so, naja, wir haben so viel zu tun. Und das ist ein Problem, was ich wahrnehme in vielen Social-Media-Teams, die gar nicht nur unbedingt Medienunternehmen betreffen, sondern tatsächlich auch so Wirtschaftsunternehmen oder Marken, wo einfach die Teams nicht so sehr gewohnt sind, quasi ihr Tun strategisch mit den Unternehmenszielen zu verankern und quasi in Business Impact ihre Ziele und Erfolge zu übersetzen. Und das ist so eine der Beratungsthemen, die mir auf jeden Fall häufig oder häufiger begegnet. Und dann ist es so als weiteres Thema ganz oft in Richtung dann doch wieder, wie schaffen wir eigentlich Innovationsräume innerhalb unseres täglichen Seins, um dann doch mal über den Tellerrand hinaus ein paar strategische Gedanken sich zu machen. Das sind so auf jeden Fall zwei Themen, die mir gerade immer wieder begegnen. Und das dritte ist eigentlich wirklich dieses News-Creator-Thema. Viele Medien haben erkannt, oh, da gibt es Player da draußen, die irgendwie Inhalte machen und offenbar richtig gut ankommen und wir strugglen mit unserer Reichweite, wir strugglen mit unseren Inhalten, wissen nicht so genau, wie wir es machen. Was können wir denn eigentlich von denen lernen? Und da fungiere ich oft auch als Übersetzer dieser zwei Welten und bringe da die richtigen Menschen zusammen, um dann voneinander zu lernen und auch das dann auf die eigene Medienunternehmensstrategie anzuwenden.
Okay, und was würdest du sagen, was fehlt denn aktuell noch vielen Unternehmen oder Einzelpersonen im Umgang mit Social Media?
Also es fehlt immer noch an so größer denkendem Mindset. Mir begegnet immer wieder, dass Social Media Teams aus Medienunternehmen sehr starr an so Posting-Zeiten festhalten zum Beispiel. Also sich mal gesetzt haben, okay, wir posten immer zur vollen Stunde. Und dann arbeitet man mit den Teams und hört aber beispielsweise aus der Redaktion, ja, jetzt ist hier aber um 14.22 Uhr gerade was passiert, was wir eigentlich berichten wollen und müssen. Und das wäre auch relevant für unsere Social-Media-Community. Aber dann verweist das Social-Media-Team quasi auf den nächsten Posting-Slot um 15 Uhr oder um 16 Uhr oder die sind sogar schon gefüllt und man kann es erst am nächsten Tag posten. Das sind so Sachen, wovon ich immer versuche abzuraten und Teams gerne in ein dynamischeres Mindset begleite. Dann gibt es ganz viele Mythen, an die immer noch sklavisch geglaubt wird. Liegt auch ein bisschen daran, dass viele Online-Artikel und Online-Blogs immer noch in diese Richtung berichten. Also, dass man irgendwie auf Facebook oder auf LinkedIn soll man immer morgens um 7.30 Uhr posten, weil das die beste Zeit ist und da der Algorithmus irgendwie am schärfsten ist. Das ist also völliger Quatsch. Das ist auf allen Plattformen auf jeden Fall nicht richtig. Oder dass man bestimmte Hashtags verwenden soll auf Instagram, die dann ganz viel Reichweite versprechen. Auch das ist nicht korrekt. Genau solche, also es fängt bei solchen kleinen Dingen im Grunde an, wo noch ganz viel Aufholarbeit zu leisten ist. Und Erklärarbeit liegt nicht zuletzt aber auch an der Vielfalt an Online-Inhalten, die immer alle das predigen, dass es ganz starre Regeln gibt, wie genau man die höchste Reichweite erzielen kann und wie man die ganzen Algorithmen austrickst. Und das alles, weiß ich aus erster Hand, funktioniert auf jeden Fall nicht.
Und berätst du für alle Plattformen oder hast du eine Plattform, auf die du dich konzentrierst in deinen Projekten?
Also grundsätzlich versuche ich Social Media immer strategisch und in der Gesamtheit zu denken, weil ich ein Freund davon bin, nicht alles, also und alle Plattformen kopflos zu bespielen, sondern sich sehr genau auszusuchen, welche Ziele habe ich eigentlich überhaupt als Team, als Unternehmen, und von da abgehend sich dann zu überlegen, welche Kanäle und welche Communities dafür eigentlich Sinn ergeben. Deswegen berate ich grundsätzlich eher quasi ganzheitlich strategisch, habe natürlich einfach einen größeren Schwerpunkt auf den Meta-Plattformen, nicht zuletzt, weil ich da das klare Insiderwissen habe.
Und du arbeitest ja auch vor allem an der Schnittstelle zwischen Plattformen, Medien, Community. Was würdest du sagen, verändert sich gerade ein bisschen die Beziehung zwischen den dreien? Man hört ja auch immer mehr Richtung Offline-Events statt Online-Events. Stellst du so einen Trend auch fest?
Jein, leider noch nicht genug, würde ich sagen. Also ich finde, man sieht in anderen Branchen viel mehr dieses Offline-Community-Buildings. Ich finde da immer gerade so Brands aus der Fashion-Industrie ganz spannend, so wie Joseph Atelier zum Beispiel, die irgendwie regelmäßig Community-Events machen und Menschen, die ihre Brand feiern, zusammenbringen und dann gibt's ein bisschen Pizza und dann gibt's coole Getränke und so und ein bisschen guten Instagram-Content. Das ganz Ähnliches bei so einer Brand wie Hot Boys Cry, auch davon finde ich, kann man viel lernen. Oder in der Gastronomie gibt es so Marken wie Lab Coffee, abgesehen davon, dass man privat zu der Kette stehen kann, wie man mag, ob man die jetzt gut oder schlecht findet. Jedenfalls haben die eine sehr spannende Social-Media-Strategie, die sehr auf Provokation und Konfrontation ausgerichtet ist. Und ich glaube, da kann man viel davon lernen, wie Community-Building auch funktionieren kann. Ich glaube, dass bei Medien immer noch der Ansatz ist, so dass was am naheliegendsten ist als Offline-Event, ist so, oh, wir treffen mal unsere Leser und LeserInnen und wir machen eine Runde mit dem Chefredakteur oder der Chefredakteurin. Das ist jetzt erstmal nicht falsch und das ist sicherlich ein guter Anfang, aber dabei sollte es nicht bleiben. Also Community-Building fängt da vielleicht gerade mal an und ist ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung. Das Ganze muss digital in jedem Fall eingebettet sein und muss aufgefangen werden. Und da reicht es auch nicht, wenn ich meine 10 Artikel da irgendwie am Tag poste und dann gehe ich nach Hause und kümmere mich weder darum, was die Menschen dazu schreiben oder was mir sonst so für Nachrichten über die sozialen Kanäle geschickt werden. Also das muss man ganzheitlich denken und da finde ich, kann noch viel, viel mehr getan werden, um dann auch Mehrwert für die Communities zu schaffen, um am Ende einfach auch Journalismus digital wieder relevanter zu machen.
Und du hast ja auch am Anfang gesagt, Richtung Paddle für die Hamburger Community. Da hast du ja ein bisschen versucht, auch so ein Projekt zu starten. Wie läuft es eigentlich da?
Gute Frage. Ich habe einen kleinen Piloten gemacht, eines Afterwork-Events für Menschen aus der Marketing-, Medien- und Kommunikationswelt in Hamburg. Ich fand, das hat ganz gut funktioniert, habe auch gutes Feedback bekommen. Jetzt ist für mich eigentlich der nächste Schritt, mal zu gucken, kann man das irgendwie auf langfristigere Beine stellen, kann man das regelmäßiger machen. Da gehört natürlich auch immer ein bisschen Orga-Aufwand dazu, hatte aber das Gefühl, dass das irgendwie so ein ganz angenehmer, also erstmal spiele ich einfach gerne Paddle und ich spiele auch mal gerne Paddle mit neuen Leuten. Von daher hat mir das schon mal besonders viel Spaß gemacht, aber glaube auch, dass so, dass die Afterwork-Drinks dann im Nachgang irgendwie ganz cool waren, damit Leute, die sich vorher nicht kannten, ins Gespräch kommen und mal Kontakte entwickeln. Ich finde oft in diesen Zufallsbegegnungen, die man mal so macht, wo man am Anfang noch gar nicht weiß, was einem das vielleicht irgendwann mal bringt, dass man diese Person kennengelernt hat. Da steckt oft, jedenfalls für mich, auch in der Vergangenheit, steckte immer der meiste Wert darin, weil man sich dann irgendwann, wenn man mal eine Situation hat oder ein Thema hat, wo man Hilfe braucht oder an eine Person denkt, sich wieder daran erinnert und dann auf die Person zurückkommt und dann vielleicht irgendwie ein Projekt oder eine Idee oder eine Gemeinsamkeit, irgendeine gemeinsame Unternehmung entstehen kann. Für sowas finde ich sowas immer cool. Und deswegen muss ich das eigentlich auch weitermachen. Hatte jetzt ein bisschen zweite Prio, weil meine Beratungsprojekte einfach gerade so viel Zeit in Anspruch genommen haben.
Ja, absolut verständlich. Aber cool, halt mich auf dem Laufenden.
Gerne.
Ich habe auch mit Paddle angefangen.
Geil, super. Super.
Yes, okay, dann kommen wir auch schon zum letzten Abschnitt. Und zwar, wenn du jetzt auf deinen ganzen Weg schaust, den du jetzt schon hinter dir hast, welche Station hat dich am meisten geprägt und warum?
Gute Frage. Ich würde zum einen sagen, zweierlei. Also genau, zweierlei. Zum einen die Zeit bei Xing News, das war einfach für mich eins der stärksten Teamzusammensetzungen. Es war eine der besten Zeiten. Der Firma ging es top. Wir konnten super viele Themen umsetzen und wir waren mit dem Kurationsthema damals echt weit vorne als Nachrichtenaggregator und eine der ersten. Das hat sehr viel Spaß gemacht und hat mich sehr geprägt, auch von der Arbeitskultur her. Die andere Station ist wirklich einfach Meta oder Facebook als Konzern, wo man nochmal ganz international zusammengearbeitet hat an Projekten einer völlig anderen Dimension und für diverse Märkte. War einfach nochmal eine andere Perspektive, die es für mich sehr spannend gemacht hat und meiner Karriere auch nochmal einen ganz spannenden Punkt gegeben hat.
Okay, und würdest du sagen, dass sich eine Fähigkeit aus deiner Hamburg Media School Zeit bis heute begleitet?
Ich würde sagen, ja, Neugier. Ich war aber schon grundsätzlich immer ein neugieriger Mensch und das war auch in meiner HMS-Zeit so, dass ich immer viele Fragen gestellt habe und Lust hatte zu diskutieren. Das mache ich nach wie vor. Habe auch in meinen Projekten stelle ich immer sehr viele Fragen und finde das immer gut von Leuten zu erfahren, warum sie Dinge so machen, wie sie machen. Das muss nicht immer falsch oder richtig sein, sondern einfach dahinter zu schauen, finde ich irgendwie wichtig und spannend und treibt mich an.
Okay, sehr gut. Und würdest du sagen, dass heute Medienkarrieren planbarer oder noch unplanbarer geworden sind als früher?
Kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, worauf man schielt. Also ich glaube, wenn man eine Medienkarriere über ein Volontariat machen will, dann ist es und irgendwie als Karriereziel hat, auf Seite 3 im Print weiterhin die tollsten Texte zu schreiben, dann ist es, glaube ich, planbar, wobei es diese Position wahrscheinlich zukünftig vielleicht auch jetzt nicht mehr bei allen Medien so viel noch geben wird. Ich wünsche mir, ehrlich gesagt, dass Medienkarrieren insgesamt unplanbarer werden, weil ich glaube, dass man sich, wenn man sich mehr treiben lässt von Interessen und Themen, die man zwischendurch entdeckt und wo man ein Interesse entwickelt und dem dann auch selber Raum einräumt. Also ich weiß, dass man manchmal, wenn man in einem Unternehmen ist, auch gerne mal einfach ein Thema weiterverfolgt, weil man halt dann vielleicht auch ein bisschen gemütlich wird an der einen oder anderen Stelle oder wenn man es halt kennt und dann sich so ein bisschen verschließt vor den Themen, die rechts und links eigentlich so auf einen zuprasseln und mit denen man eigentlich auch viel Spaß haben könnte und mit denen man Dinge vorantreiben könnte. Und dem dann doch selber Raum einzuräumen und das zu versuchen, das würde ich auf jeden Fall raten. Und deswegen wünsche ich mir, dass es sozusagen spannend unplanbar wird oder bleibt.
Okay, und wenn du jetzt einen jungen Studierenden vor dir hättest, der unbedingt in die Medienbranche möchte, was würdest du dieser Person raten?
Ich würde sagen, einfach mal anfangen und wenn man irgendwo seinen Startpunkt gefunden hat, zum einen mit den Ideen, die man hat, nicht aufgeben. Also ich treffe immer mal wieder Menschen auf Konferenzen, wenn ich da spreche oder Workshops gebe, kommen Menschen zu mir. Es war gerade in München so, wo eine Volontärin zu mir kam von einem Lokalmedium, die meinte, ja, ich bin jetzt schon seit 3 Monaten dabei und versuche einen WhatsApp-Channel zu pitchen und jedes Mal wird Nein gesagt und dann versuche ich auf der einen Seite zu ermutigen, weil ich finde, die Personen, die Ideen haben und wenn die irgendwie fundiert und gut sind, dann sollen die nicht aufgeben und so lange ihre Führungskräfte nerven und überzeugen vor allem, bis es klappt. Aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also ich finde, man darf sich nicht frustrieren lassen. Und wenn man nach Monaten oder vielleicht sogar Jahren an eine Frustrationsgrenze stößt, wo man selber merkt, man läuft Gefahr, vielleicht aufzugeben und dann einfach Dienst nach Vorschrift zu machen, da würde ich so ein bisschen selber die Handbremse ziehen und sagen, dann mach doch was anderes. Also es gibt wirklich so viel, was man innerhalb der Medienbranche, finde ich, oder wenn man seinen Blick ein bisschen öffnet, mit Inhalten überhaupt machen kann und wo man Geld verdienen kann, so dass man im Grunde, so dass einem da mehr oder weniger Türen offen stehen. Und das würde ich auch auf jeden Fall raten. Ja, dann halt nicht. Dann hat das Unternehmen den WhatsApp-Channel vielleicht nicht verdient, sondern ein anderes Unternehmen, was irgendwie Lust hat auf neue Ideen und Konzepte und sinnvolle Sachen, bekommt dann die tolle Arbeitsleistung dieser Person. Und das würde ich dann eben auch raten, nicht über diese Frustrationsgrenze hinwegzugehen.
Okay, würdest du sagen, die Medienbranche fordert eine sehr hohe Frustrationsgrenze im Gegensatz zu anderen Branchen?
Ob es in anderen Branchen weniger ist, weiß ich gar nicht so. Aber ich finde, man muss in den Medien schon resilient sein. Auf jeden Fall. Das kenne ich aus der Tech-Welt ebenso. Ich finde einfach wichtig, dass man das für sich reflektiert und überlegt, stört einen das jetzt oder stört einen das nicht? Also ich persönlich bin so ein Typ, mich stören solche Frustrationsgrenzen immer extrem. Und wenn ich da selber rankomme, dann versuche ich das immer zu ändern und anders zu gestalten. Und das, glaube ich, ist zumindest mein Eindruck, vielen Menschen, die Ideen haben und das Gefühl haben, sie kommen damit in ihrem Verlagshaus oder in ihrem Medienunternehmen nicht weiter, würde ich entweder raten, noch ein besseres Konzept auszuarbeiten oder noch mit viel mehr Menschen, mit mehr Führungskräften zu sprechen. Und dann irgendwann, wenn es halt alles nicht klappt und man absolut das Gefühl hat, mit den Ideen kommt man nicht weiter, auch einfach woanders zu arbeiten.
Okay, sehr gut. Und allerletzte Frage für heute. Was würdest du deinem jüngeren Ich vor dem Start an der HMS raten?
Da würde ich, glaube ich, sagen, werde oder bleib flexibel. Ich finde es unglaublich wichtig, dass in den Medien, in allen Dimensionen, man selbst nicht so sehr festgelegt ist auf, das muss genau so für mich laufen, ob es nun die eigene Karriere ist, ob es ein eigenes Projekt ist, was man machen will oder ein eigenes Produkt, was man entwickeln will. Man sollte immer so eine gewisse Flexibilität und Änderungsbereitschaft mitbringen, den Weg quasi, den man sich vorgenommen hat, auch zwischendurch so ein bisschen anzupassen und vielleicht in eine andere Richtung zu entwickeln, wenn man merkt, dass das für einen selbst mehr Erfüllung bringt.
Sehr schön gesagt. So, Paul, dann vielen Dank, da sind wir schon am Ende angekommen für heute und schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder.